Ja, guten Morgen. Schön, heute Morgen hier zu sein. Schade, dass ich euch nicht so richtig sehen kann, aber schön, euch doch hier zu wissen. Ich bin dankbar, dass wir uns hier so treffen können. Und ihr seht es nicht, aber hier ist einiges aufgebaut. Viel Kraft, viel Zeit ist hier reingeflossen, um diesen Gottesdienst möglich zu machen. Und ich bin wirklich bisschen geflasht und sehr, sehr dankbar, in der Gemeinde zu sein, die sich so dafür einsetzt, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und ich freue mich, heute Morgen gemeinsam mit euch ein Thema anzuschauen, das, wie der Marco schon gesagt hat, mich und ich wette auch sehr, sehr viele von euch die letzten Monate bewegt hat. Und Markus, ich fand es schön und gleichzeitig traurig. Ich habe einfach den Schmerz in deiner Stimme vernommen. Ich weiß nicht, ob es bei euch so ankam, aber mir geht's ähnlich. Mich schmerzt es auch unendlich. Ich fand's die letzte Woche beim Allianz-Gottesdienst so mega spannend, die verschiedenen Gemeinden zu sehen und zu sehen, wie jede Gemeinde so ihren Slogan hat. Und dann war zum Beispiel die Seestraßengemeinde und die schreibt dann Seestraßengemeinde, Kirche in der City. Versöhnungskirche, generationenübergreifend oder sowas stand da, glaube ich. Und wenn ich unsere Gemeinde und viele Gemeinden aus unserem Bund frage, was sind wir? Was ist unser Markenzeichen? Was macht uns aus? Was antwortest du darauf? Viele antworten, ETG Ludwigsburg, das ist Gemeinschaft. Das ist Familie, das ist Einheit in Vielfalt. Ja, ich würde auch erstmal zustimmen, genau das ist so ein Markenzeichen von uns. Wir sind Gemeinschaft. Und wenn ich euch frage, wie sieht's aus? Markus hat so köstlich besprochen, wie sieht diese Gemeinschaft aus? Ja, das ist bei uns Essen. Und ich würde sagen, ja, wir essen gemeinsam. Und wir lieben es zu essen. Wir lieben es, den Sonntag zu verlängern. Wir lieben es, an den Tischen zu sitzen, uns auszutauschen. Und bei jeglicher Bauplanung geht es immer wieder darum, einen Platz für Essen zu haben. Egal welche ETG-Gemeinde, du hast immer diese Diskussion, wo werden wir essen? Wenn ich jetzt aber weiter frage, wie sieht denn Gemeinschaft noch aus bei uns? Dann sagen viele vielleicht, Gottesdienst, viele von uns lieben den Sonntag. Und wenn du eine Beziehung zu Gott hast, deine Zeit mit Gott, viel im Gottesdienst stattfindet, dein Leben immer am Sonntag so für die Woche neuen Schwung genommen hat. Oder du vielleicht am Sonntag so aufgefangen wurdest. Dann wirst du das letzte Jahr gemerkt haben, dass die Erfahrungen aus diesen Zeiten weniger wurden. Vielleicht weniger tief, weniger intensiv, weniger Schwung, weniger Auffangen. Alles fühlt sich gleich an. Ich habe den ganzen Woche Zoom-Konferenzen und dann am Sonntag nochmal. Und es treibt mich um. Es macht mich kirre, es macht mich wirklich fertig. Wenn ein Jahr wie das letzte und wahrscheinlich auch mindestens noch die Hälfte von 2021 und ein kleines Virus das Leben, das Ausleben eines Kerns unserer Gemeinde, das Ausleben einen Teil unserer Identität auf Null setzt oder richtig runterfährt, was macht das mit uns als Gemeinde? Wie wollen wir Gemeinschaft jetzt leben? Aber auch, wie wollen wir Gemeinschaft leben, wenn es vorüber ist? Mal ganz bös gefragt, brauchen wir die Gemeinschaft? Hat doch auch ein bisschen funktioniert letztes Jahr. Ich kann Predigten anhören von dem Prediger, der mir super gut passt. Ich höre Lobpreis, der richtig gut ist. Ich brauche am Sonntag nicht hier um 10 oder 10:30 auf der Matte stehen. Ich höre den Gottesdienst, wann es mir passt. Ich habe keine Dienste mehr. Auch manchmal entspannen. So durchatmen. Brauche ich das noch? Spannende Fragen heute Morgen. Und deswegen schnapp dir am besten deine Bibel, wenn du eine da hast. Lies mit, denk vor allem mit, das ist mir sehr, sehr wichtig. Wälze das, was ich sage, die Woche über und prüf das, was ich sage. Wirklich, geh dem nach und stimmt das, was ich sage, heute Morgen. Und mein aller Lieblingspunkt als Aufforderung für euch und für uns heute Morgen ist, mach was draus. Nicht nur denken, sondern lass wirklich Taten folgen. Und ich möchte mit uns beten, noch ganz kurz über diesen Bibeltext. Und ich danke dir, Herr Jesus, ich danke dir, Gott, ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir dein Wort haben, dass wir daraus ziehen dürfen, dass wir daraus schöpfen dürfen, dass so viel Schatz darin liegt, Herr. Und ich bitte dich wirklich, sprich du heute Morgen zu uns, Herr. Amen. Das Thema heute Morgen ist Berufen zur Gemeinschaft. Und das ist ein Thema, das darf ein kleiner Startschuss sein für eine kleine Reihe an Predigen, die ich mir und damit auch euch dieses Frühjahr, die uns so beschäftigen werden. Und wie soll ich sagen, wie soll unsere Gemeinde und unsere Gemeinschaft zukünftig aussehen? Machen wir es exakt so weiter, wie wir es hatten? Lassen wir vielleicht Dinge zurück? Wollen wir vielleicht neue Dinge lernen, hinzugewinnen? Und der Text heute Morgen sind Bibelverse, die ich normalerweise, darf man jetzt so fast nicht sagen als Prediger, aber die überlese ich gern. Ich überfliege, um schnell zum Kern zu kommen. Es sind nämlich die Anfänge, die Grußworte zweier Briefe, welche Paulus an Gemeinden geschrieben hat. Einmal wurde hier vom Übersetzer die Überschrift eingefügt, Dank für Gnadengabe. Und einmal Dank und Fürbitte für die Gemeinde. Paulus dankt also zum Anfang. Aber lasst uns in 1. Korinther 1 die Verse 3 bis 9 gemeinsam lesen. Und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Kann sein, dass bei euch ein paar Worte anders sind, aber ich denke, der Sinn kommt rüber. Dort steht, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann kommt noch ein Vers, eine kleine Ermahnung. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst. Und so weiter. Die ersten beiden Verse, die wir übersprungen haben, beschreiben Absender und Empfänger des Briefs. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und ich finde, diese ersten Verse dieses Briefs verraten schon was, was mir ganz, ganz arg wichtig ist. Wenn wir über Gemeinschaft, prinzipiell, wenn wir über Gemeinschaft oder Gemeinde im weitesten Sinn reden, obwohl es in Korinth Grund zur Ermahnung gab, wenn ihr da weiterlest, da kommt Inzest, sexuelle Unmoral, Machtkämpfe, Spaltungsgedanken. Obwohl Paulus weiß, was er gleich alles noch schreiben wird, hat Paulus doch Grund zu danken. Paulus schaut auf die Gnade Gottes, die auch den Menschen in Korinth zuteil wurde. So hat Paulus, der weiß, was da alles noch kommt an Ermahnung und Bösen und wo er sich aufregt vielleicht, er hat einen Blick der Dankbarkeit für diese Gemeinde. Er dankt für die Erkenntnis, für die Gaben, die in der Gemeinde liegen. Und ich finde, wir dürfen uns heute Morgen ein bisschen fühlen wie Paulus. Wenn er an die Korinther und nachher auch an die Philipper schreibt, auch wir haben so vielleicht zurzeit eine merkwürdige Verbindung zu unserer Gemeinde. Nicht so ganz da, nicht so ganz verbunden, aber doch verbunden, genau wie Paulus. Und genau wie Paulus wollen wir einen Blick der Dankbarkeit haben, wenn wir jetzt auf unsere Gemeinschaft schauen. Egal in welchem Zustand sie gerade ist, egal wie viel uns innerlich ganz, ganz wild macht, egal wie schön wir es finden, egal was drumherum ist, egal wie viel Lockdown, wir wollen einen Blick der Dankbarkeit haben. Dank für all die Gnade, die schon sichtbar wurde, für all die Erkenntnis. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke für jeden Menschen, jedes Wirken, ob bemerkt oder unbemerkt. Danke für die Gaben. Danke für das Dranbleiben, auch dass niemand abfällt. Auch dafür danken wir. Danke, dass wir am Ende, wenn Jesus wiederkommt, ohne Schuld, unverklagbar, schreibt Paulus hier, sind. Wie dankbar können wir eigentlich sein? Und wie dankbar darfst du sein? Und ganz am Ende dieser Verse kommt der Kernvers von heute Morgen, der Vers, der mich bewegt und umtreibt. Irgendwie berührt mich dieser erste Satz hier im 1. Korinther. Dort schreibt Paulus: Gott ist treu. Dieser erste Halbsatz, und vielleicht ist das alles, was du heute Morgen mitnehmen musst. Gott ist treu. Egal, ob es gerade wild ist mit Lockdown, egal, ob du Leute siehst, egal, ob es Aussicht auf Besserung gibt, Gott ist treu. Egal, was danach an Ermahnung folgt, egal, was an Zurechtweisung, wichtig ist, Paulus, Gott ist treu. Er steht treu zu dir. Treu in dieser Zeit, unveränderlich an deiner Seite. Egal, was du fühlst, wie weit oder nah du dich wähnst, egal, wie deine Gebetszeiten gerade aussehen, egal, wann du das letzte Mal Bibel gelesen hast, Gott ist treu. Er umgibt dich mit all seiner Gnade, seiner Liebe, er ist da. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Christus, übersetzt die Elberfelder Bibel, berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Schauen wir uns ein paar Aspekte dieses Satzes an. Der erste Aspekt, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist eine Idee und ein Wesenszug Gottes. Gott ist Gemeinschaft. Wir sehen Gott als Gemeinschaft und Einheit von Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Ein Theologe, Gilbert Berezekian, schreibt in seinem Buch über Gemeinschaft so schön: Gemeinschaft findet ihren Kern und ihre Definition im Wesen Gottes. Diese Dreieinigkeit, diese Gemeinschaft findet sich ganz am Anfang der Bibel schon. Der Vater, der Schöpfer von allen Dingen, alles Geschöpfte findet seinen Ursprung in ihm. Der Geist, der darüber schwebt, und das Wort, das später mal Fleisch wurde, achtmal ist dieses lebensspendende Wort am Anfang. Und wir wissen später, dieses Wort Gottes ist Gottes Sohn. Gott präsentiert sich als Dreieinigkeit, als Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber er ist auch eins, er ist ein Gott. Und er schafft einen Menschen nach seinem Abbild. Wenn Gott Gemeinschaft ist, was ist dann sein Abbild? Er schafft Adam, und dieser Adam ist so allein, dass er eine Frau bekommt, Eva. Gemeinschaft, damit er nicht mehr allein ist. Gemeinschaft ist seit Anbeginn der Zeit, seit Adam und Eva, seit der Schöpfung Idee und Wesen Gottes. Und wir sehnen uns danach, weil es auch in uns liegt. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir fühlen diesen Schmerz, wenn wir geliebte Menschen nicht mehr sehen. In allem, was wir tun, sind wir soziale Wesen. Wir organisieren uns in Stämmen und Völkern und Nationen, in Familien und Ehen, Vereinen, Gemeinden, Kirchen, Religionen, Verbänden und. Gemeinschaft, zusammen sein, zusammen ein Anliegen haben, ein Vorhaben teilen. Weil Gott selbst Gemeinschaft ist, schafft er Gemeinschaft. Und wir lebten in dieser Gemeinschaft, in dieser Einheit mit Gott. Solange Mann und Frau Adam und Eva in einer ungestörten Beziehung zu Gott standen, herrschte zwischen ihnen Einheit und Gemeinschaft mit Gott. In dem Augenblick aber, in dem sie Gott den Rücken zuwandten und ihren eigenen Weg gingen, zersprach diese erste Gemeinschaft, diese erste Einheit. Die Sünde trennte aber nicht nur den Mensch von Gott, er trennte auch den Mensch vom Mensch. Gemeinschaft mit, durch, in Gottes Sohn Jesus Christus. Diese Formulierung, die finden wir häufiger im Neuen Testament, je nach Übersetzung mit den verschiedenen Präpositionen. Und das Wort, das hier für Gemeinschaft verwendet wird, ist Koinonia. Und das ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Und es ist schwierig zu definieren und abzugrenzen, aber ich wage mich trotzdem, ein bisschen dran, lasst euch an meiner Recherche teilhaben, aber bitte, ich habe keinen Anspruch, dass das die Fülle dieses Wortes definiert oder erreicht. Und ich zitiere jetzt mal das evangelische Lexikon für Theologie und Gemeinde. Da steht nämlich, Koinonia bedeutet gegenseitiges Anteil haben und Anteil geben, aber auch enge Beziehung. Also dieses Wort benutzt Paulus hier am Anfang. Bei den griechischen Philosophen erfährt Gemeinschaft hohe Wertschätzung und es bezeichnet die selbstverständliche, ungebrochene Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen, aber auch enge brüderliche Verbindung von Menschen untereinander. Paulus ist der Erste, der dieses Wort in den theologischen Sprachgebrauch mit aufnimmt und prägt. Gemeinschaft ist nicht nur ein Zusammenschluss von Menschen, die ein gemeinsames Anliegen haben, bei Paulus, sondern Gemeinschaft mit dem Sohn, in dem Sohn, durch den Sohn. Hier kommt eine Anteilhabe am Evangelium mit. Wir sind dazu berufen, also Anteil zu haben am Sohn, an Gemeinschaft zu haben mit dem Sohn, dem Vater, eine enge Gemeinschaft zu haben, teilzuhaben an Erbe, aber auch an Leid. Johannes schreibt in seinem Brief, wie Gemeinschaft entsteht oder erneuert wird. Das steht im 1. Johannesbrief 1, 6 bis 9. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt der wichtigste Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief. Durch Schuldbekenntnis und erfahrene Vergebung wird die Gemeinschaft erneuert. Im Miteinander der Christen wird ihre Christusgemeinschaft sichtbar. Im Miteinander von uns untereinander wird sichtbar, was für eine Gemeinschaft wir mit Jesus haben. Und viele würden jetzt sagen, ja, stimmt, das Bild vom Leib Christi. Das folgt dann später im Korintherbrief. Und diese Gemeinschaft mit Christus, die endet, die findet ihre Vollendung im Abendmahl des Lammes, wie in der Offenbarung zu lesen. Also wenn es euch richtig interessiert, googelt Gemeinschaft, Abendmahl des Lammes, Offenbarung und dann findet ihr da, wo diese ganze Gemeinschaft seinen krönenden Abschluss findet. Also, solche im Glauben geschenkte Lebensgemeinschaft mit Gott. Diese, du glaubst, hast eine Lebensgemeinschaft mit Gott, du bekennst deine Sünden. Dieses Konstrukt, dieser Vorgang, dieses Merkmal ist ein Merkmal der Gemeinde Jesu. Und so können wir auch Apostelgeschichte 2 verstehen, wo dann steht, und sie blieben beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft untereinander, brüderlich, aber sie blieben auch beständig in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist jetzt viel theologischer Unterbau für das, was jetzt kommt, weil deine und meine Lebensgemeinschaft mit Gott, diese Beziehung, die du ganz persönlich und ich ganz persönlich mit Gott führe. Ja, sie ist ausschlaggebend. Sie ist ein Merkmal unserer Gemeinde. Sie ist die Basis unserer ETG-Gemeinschaft. Der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Das klingt simpel und einfach, weil wir sind natürlich alle zusammen, weil wir alle an den gleichen Gott glauben. Aber wenn man das durchdenkt, ist es auch ein bisschen Verantwortung. Wenn wir als einzelne Glieder, als einzelne Personen nicht diese Gemeinschaft mit unserem Gott leben, schützen, stärken, wenn sie nicht wächst, wie wollen wir dann als Gemeinde wachsen? Egal ob in Zahl oder Tiefe oder was auch immer. Dann ist wahre Gemeinschaft nur schwer möglich mit den Früchten, nach denen wir uns sehnen und die wir wünschen. wenn unsere Gottesbeziehung nicht intakt ist. Und ich bin überzeugt, Menschen werden von Begegnung mit Gott angezogen. Wenn Menschen ihre Schöpfer durch uns als Gemeinde, durch uns persönlich, wenn sie mit in Kontakt mit Jesus treten können, das ist der Nährboden für Veränderung, die Gott sich wünscht, nach der wir uns sehnen. Gemeinschaft mit Jesus, du kannst sie herstellen. Denn Jesus streckt dir die Hand, jetzt und hier, auch morgen und übermorgen, aber auch jetzt und hier. Und die Sünde, die dich von ihm trennt, er ist dafür am Kreuz gestorben, für dich. Weil er sich nichts Sehnlicheres wünscht wie Gemeinschaft mit uns. Und wenn du diese Hand schon mal ergriffen hast, aber diese innige Gemeinschaft vielleicht verloren hast, Paulus schreibt, Gott ist treu. Er hat dich berufen, du gehörst zu ihm. Er hält sein Versprechen. Und ich kann dich nur ermutigen, egal wie alt, jung, gestresst, verängstigt, was auch immer du gerade bist, Jesus freut sich auf Gemeinschaft mit dir. Schauen wir uns an, wie diese Gemeinschaft, die Jesus und wir haben, für uns untereinander, miteinander funktioniert. Und das ist der dritte und mein letzter Punkt, Gemeinschaft miteinander. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, im Miteinander der Christen wird ihre Gemeinschaft mit Christus sichtbar. Sie wird dargestellt im Leib Christi. Und eigentlich wird sich jetzt ein guter Schwung eben anbieten auf den Leib Christi und viele Glieder, ein Leib. Aber das überlasse ich einfach einem Prediger, der nach mir kommt. Vielleicht füllt er das aus in den kommenden Wochen. Denn ich möchte noch ein bisschen über Gemeinschaft und die Themen reden, die Paulus so wichtig findet in diesem Kontext der Gemeinschaft, über den Briefanfang. Und es gibt einen ganz ähnlichen Briefanfang bei einem anderen Brief. Ich habe schon erwähnt, der Philipperbrief, denn den schreibt Paulus aus der Gefangenschaft heraus an seine geliebte Gemeinde. Mit keiner Gemeinde redet Paulus so lieb, mit so viel guten Worten, mit so wenig Ermahnung wie mit Philippi. Und er nimmt nur von Philippi Geld. Weil er wusste, die legen es ihm nicht negativ aus. Paulus war nur kurz dort, aber dennoch ist er sehr eng verbunden mit Philippi. Obwohl die Stadt wirklich nicht gut zu ihm war. Er saß im Gefängnis, dann Erdbeben, dann wurde er frei und dann wurde er gebeten, inständig gebeten, die Stadt zu verlassen. Rausgeworfen quasi. Aber dennoch redet Paulus von Philippi mit einer solch großen Liebe. Und vielleicht kannst du es nachvollziehen, auch getrennt von der Gemeinde, die du liebst, den Menschen, die du gerne sehen würdest, vielleicht sogar ein bisschen gefangen zu Hause in den Umständen. Und was schreibt Paulus? Wir lesen Philipper 1, 3 bis Vers 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk aufgefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes kommen. Und vielleicht ist dir was aufgefallen. Paulus dankt und bittet in beiden für die gleichen Themen. Und das tut er sicherlich auch noch häufiger. Egal, ob die Gemeinde schlimme Probleme hat oder einfach gute Freunde, die er vermisst, er wollte beiden das schreiben. Und irgendwie waren Paulus diese Themen wichtig. Und ich möchte euch einige Themen wollen ganz kurz beleuchten. Denn dafür bete ich, dass das die Themen sind, die in unserer Gemeinschaft wachsen sollen, die unsere Gemeinschaft ausmachen sollen. Und vielleicht spricht dich einer dieser Punkte, einer dieser Bereiche jetzt total an und du denkst, ja, genau das brauchen wir mehr. Unsere Gemeinschaft ist Essen und Gebet und das. Dann lasst uns wirklich dem nachgehen. Ich habe sie mal gegenübergestellt. Ich hoffe, man sieht es. Das ist einmal links der Vers, die Verse aus Korinther und rechts die Verse in Philippa. Ich habe es ein bisschen so farblich markiert, wie es zusammenpasst, weil es ist nicht genau das Gleiche. Der erste Punkt, Dank und Fürbitte. Gebet für uns. Ich weiß nicht, wie deine Gebetsliste aussieht, aber bei mir steht manchmal ein bisschen zu viel Niklas und da ist Platz für mehr anderes. Aber Paulus schreibt hier, ich danke Gott so oft, ich an euch denke. Er tut mit Freuden Fürbitte für alle. Die ETG Ludwigsburg braucht Gebet. Und ich finde es so stark, dass wir diesen Herbst, im September, Sommer, Herbst, 3 Wochen am Stück gebetet haben. So ein schönes Zeichen der Einheit, der Gemeinschaft, 3 Wochen am Stück gebetet. Und er dankt und bezieht sich auf die Gemeinschaft am Evangelium. Gleich am Anfang schreibt er, ich glaube in Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Er dankt dafür. Vielleicht dankt er hier für die finanzielle Unterstützung. Auch das kann dieses Wort Koinonia nämlich heißen, Teilhabe, ganz finanziell. Aber mir gefällt die Auslegung, dass es nicht nur das ist, sondern auch darüber hinaus. Die Gemeinschaft am Evangelium, die Gemeinschaft an der frohen Botschaft, am Leiden Jesu, aber auch an der Auferstehung Jesu, die ihn dankbar macht. Er hat Freunde fürs ewige Leben gewonnen. Er hat Freunde fürs ewige Leben gewonnen. Darüber hinaus, der zweite Punkt, den ich finde und der mich freut, ist in Korinth, freut er sich über den Reichtum an Gnadengaben, an Geistesgaben, an Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und hier bei Philippa schreibt er, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Was wären wir für eine Gemeinde, wenn die göttliche Liebe, von der hier die Rede ist, in uns mehr und mehr überströmt. Mehr und mehr überströmt, nicht anfüllt, nicht langsam steigt, nicht abgepackt irgendwo liegt, sondern sie überströmt mehr und mehr und mehr. Wie würde Gemeinschaft dann aussehen? Ich glaube, Essen wäre sicherlich dabei, weil ich finde, das ist ein wahnsinnig toller Akt der Liebe. Aber was käme hinzu? Wären wir mehr für Arme und Bedürftige da? Hätten wir vielleicht auch ein Mittagessen unter der Woche für all diejenigen, die sich keins leisten können? Spannender Punkt. Punkt 3, Erkenntnis und Urteilsvermögen. Dranbleiben, bis Jesus wiederkommt, dieser Punkt 3. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Vielleicht ist es für uns als Gemeinde ganz neu dran, unser Urteilsvermögen zu schärfen, neue Erkenntnisse über Gott zu teilen, ausgelöst durch seine Liebe. Vielleicht müssen wir neu auf unsere Beziehung schauen, das Wort Gottes studieren. Vielleicht findet sich ein Kreis im kommenden Jahr, der wirklich sagt, wir nehmen ein Buch durch, wir schauen, wir strömen, lassen uns überströmen von seiner Liebe und schauen, was wir noch an Erkenntnis dazu gewinnen dürfen. Vielleicht haben wir wieder Tage der Stille, Tage des Gebets, wo wir ganz genau hören dürfen, Gott, was möchtest du eigentlich von uns? Schärf du unser Urteil? Was denkst du, was wir brauchen? Worauf kommt es an, um uns zu stärken, damit wir eben unverklagbar sind am Ende, wenn Jesus wiederkommt? Dranbleiben. Der vierte Punkt, Früchte der Gerechtigkeit, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Man kann auch sagen, mit Früchten aus der Gerechtigkeit. Früchte, die aus der Gemeinschaft mit Jesus kommen, dem Heiligen Geist. Denn er ist Gerechtigkeit, er macht gerecht und seine Früchte werden uns in Galater 5 beschrieben. Viele kennen sie vielleicht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Kann ich nicht auswendig? Steht da drin. Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht gerne Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Eltern, Mitglieder deiner Gemeinde oder deiner Gemeinschaft, die diese Eigenschaften haben? Wer hat nicht gern solche Leute um sich? Stell dir eine Gemeinde vor, eine Gemeinschaft, egal welche, die das alles voll hat. Über die Leute sagen, ey, die ETG Ludwigsburg, das sind die geduldigsten Menschen, die ich kenne. Die haben so viel Freude. Oder so viel Sanftmut. So viel Friede herrscht da. Ich komme rein und es ist still. Und ich bin einfach in vollkommenem Frieden vor Gott. Wie wäre das, oder? Wenn das ein Merkmal unserer Gemeinschaft ist. Wow, ich krieg Gänsehaut gerade. Punkt 5. Der steht nicht so ganz in Philipper, aber er ist mir doch wichtig. In 1. Korinther nämlich, ich habe es vorhin gelesen, in Vers 11 geht es dann weiter und es wird uns das nächste Mal beschäftigen, als Vorschau quasi für euch, Einheit als Merkmal von Gemeinschaft, Einheit als Gemeinde, Einheit in der Gemeinde und mir ist wichtig, das heute zu erwähnen. Was Einheit ist, schauen wir uns wirklich an, aber ich glaube, dass das ein absolut kritisches Merkmal ist für eine Gemeinschaft in Jesus, Einheit. Und diese 5 Punkte, das ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, vieles davon haben wir bereits. Aber alles davon darf wachsen. In mir, ganz persönlich, darf alles von mir, darf bei mir wachsen, aber auch bei uns als Gemeinde. Und wenn du jetzt gerade gedacht hast, boah, das muss in mir wachsen oder das muss bei uns als Gemeinde wachsen, dann nimm kurz dein Handy, einen Stift, schreib irgendwas auf, das, was gerade als nächstes bei dir liegt, neben deinem Gerät und schreib dir auf, das soll wachsen und bet dafür und bet darüber. Und wenn du willst, dann schreib mir eine Mail oder eine WhatsApp, weil mich würde es richtig interessieren, was du denkst, dass bei uns als Gemeinde wachsen sollte. Was in der nächsten Zeit ein Schwerpunkt sein sollte. All diese Punkte, die Paulus erwähnt, sind Ergebnisse aus der Gemeinschaft mit Jesus. Sie sind nichts, was wir händeringend, jetzt ist aber Friede bei uns, sondern es ist wirklich ein Ergebnis aus der Gemeinschaft. Bis auf Dank und Fürbitte sind alle Themen Früchte und Ergebnisse aus dieser Beziehung. Aber auch Dank und Fürbitte sind eigentlich direkte Reaktionen auf diese Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist so viel mehr. Es ist Anteilnahme am Evangelium, am Sohn. Und damit ist es Liebe, die überströmt in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Gemeinschaft ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Und was wir manchmal vergessen, es steht, ihr seid berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes. Gott beruft zur Gemeinschaft. Nicht die Gemeinschaft wählt aus, wer dazukommt. Er beruft in die Gemeinschaft mit ihm. Nicht unsere Konditionen zählen. Nicht unsere Konventionen zählen. Nicht unsere Traditionen zählen. Nicht unsere Vorstellungen zählen. Gott beruft in die Gemeinschaft. Er allein. Wenn wir sagen Gemeinschaft, ist Teil der ETG-Identität, dann ist es mein Gebet, mein Anliegen, dass wir nicht nur sagen, Gemeinschaft ist fantastisches Essen und zusammen sitzen. Nein, wenn wir sagen Gemeinschaft, dann bitte auch mit überströmender Liebe, mit Erkenntnis, mit dranbleiben, mit Stärken, bis Jesus wiederkommt. Dann mit Früchten des Heiligen Geistes, mit Geistesgaben, mit Gebet, mit dir, mit mir, und mit all den Menschen, die Gott zu uns führt, egal wie sie sind. Und dann entsteht eine Gemeinschaft von Menschen mit Gott, in der die wunderbarsten Sachen passieren, zur Ehre und zum Lob Gottes, von ihm gewirkt. Und das ist die Gemeinschaft, nach der ich mich sehne, wenn wir uns alle wieder sehen können. Und auch jetzt schon. Und ich hoffe, du auch. Amen. Das Musikteam darf schon vorkommen, ich darf noch mit uns beten.